Weil du am Kreuz auch unsere Krankheiten getragen hast, hast du Mitleid und Erbarmen mit allen Leidenden und allen Kranken. Und wir bitten dich auch jetzt für alle, die in den Krankenhäusern sind, für alle auch, die mit Covid-19 infizierten Menschen, erbarme dich ihrer und heile sie und lass sie dich in ihrer Not suchen und erfahren. Und Vater im Himmel, tröste du auch alle, die in diesen letzten Tagen einen lieben Menschen verloren haben. Berühre du jeden in seinem Schmerz. Und wir bitten dich, segne diesen Gottesdienst, segne jede Familie, jeden Einzelnen, der jetzt zu Hause vor dem Bildschirm mitfeiert. Im Namen Jesu. Amen.
Die Gefangennahme Jesu. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie: Wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des Hohepriesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert weg, soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Die römischen Soldaten unter der Führung ihres Offiziers und die Männer der Tempelwache, die von den Juden geschickt worden waren, nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn als erstes zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiaphas war es gewesen, der den Juden klargemacht hatte, dass es in ihrem Interesse sei, wenn ein Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Dieser andere Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof des hohepriesterlichen Palastes mitgehen. Petrus aber blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein. Die Pförtnerin fragte Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, antwortete Petrus, das bin ich nicht. Die Diener des hohepriesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Inzwischen befragte der Hohepriester Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus erklärte: Ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du mich also? Frag die, die mich gehört haben, sie wissen, was ich gesagt habe. Empört über diese Worte schlug ihn einer der Gerichtsdiener, die dabei standen, ins Gesicht und sagte: Wie kannst du es wagen, dem Hohepriester so eine Antwort zu geben? Jesus entgegnete: Wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum behandelst du mich so? Hannas ließ Jesus daraufhin gefesselt vor den Hohepriester Kaiaphas bringen. Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Einer der Diener des Hohepriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte: Habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Wieder stritt Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte ein Hahn. Thank you.
Heiliges Gottes Gott, du trägst die Schuld, du trägst die ganze Schuld.
Jesus vor Pilatus. Die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kaiaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sich sonst am Passafest nicht teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist das? die Verurteilung Jesu. Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, den nicht, schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Jesus wird von den Soldaten misshandelt und verspottet. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen: Es lebe der König der Juden! Und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte: Ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge: Hier ist er jetzt, der Mensch. Aber sowie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie: Lass ihn kreuzigen! Lass ihn kreuzigen! Nehmt ihr ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus: Woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du nicht mehr der Front des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passazeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden: Seht da, euer König. Doch sie schrien: Weg mit ihm! Weg mit ihm! Lass ihn kreuzigen! Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Städelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, «Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn.» Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, «Sieh, das ist jetzt deine Mutter.» Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie.
Mit jedem Atemzug am Kreuz, mit jedem Tropfen Blut, mit jeder Träne auf deinem Gesicht, dachtest du an mich. Jesus, ich komm zurück zu dir, Jesus, zu deinem Kreuz. Mein Leben lege ich vor dich hin, als ein Opfer für dich. Zug am Kreuz, mit jedem Tropfen Blut, mit jeder Träne auf deinem Gesicht, dachtest du an mich. Jesus, ich komm zurück zu dir, we'll be right back.
Jesus wusste nun, dass alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr, als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, und sobald der Tod eingetreten war, vom Kreuz herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat, und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt, und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle in der Schrift heißt es: Sie werden auf dem blicken, den sie durchbohrt haben. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathea, zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger Jesu, allerdings nur heimlich, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam Jesu ab. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und dort noch vor dem Ende des Rüsttags und weil sie ihn dort noch vor Ende des Rüsttags bestatten werden konnte.
Du bist
Nun warst du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich, aber der Zorn verdient hat. Gib mir, o meine Barmen, den Anblick deiner Kraft. Ich danke dir von Herzen, o Jesu,
wir haben hier an unserem altrauen Kreuz schon seit vielen Jahren diese Dornenkrone und ich hoffe, dass ihr immer wieder sie wahrnehmt und sie seht. Eine Dornenkrone mit sehr spitzen Dornen. Ich glaube mich zu erinnern, dass Ulla die geflochten hat vor vielen Jahren. Und diese Dornenkrone, sie soll uns eigentlich daran erinnern, dass Jesus sie für uns getragen hat. Wir haben gerade vorhin gelesen, dass Pilatus, nachdem er Jesus im Prätorium auspeitschen ließ, die römischen Soldaten eine Krone aus Dornenzweigen flochten und sie Jesus aufsetzten. Ich lese uns nochmal die drei Verse aus Johannes 19. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweige eine Krone, sie setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen: Es lebe der König der Juden, und schlugen ihn dabei ins Gesicht. Verse, die mich erneut berührt haben. Genauso wie die Kreuzigung war auch diese Krönung mit Dornen eigentlich eine typisch römische Sache auf dem Leidensweg unseres Herrn. Im Land Kanaan, da hat man eine Bronzenkrone aus der Zeit Abrahams gefunden, aber die römische Krone, die war eigentlich eine Krone aus Girlanden, ein Kranz eigentlich. Die Römer hatten diese Tradition von den Griechen übernommen, die ihre Sieger bei den verschiedenen athletischen Sportwettbewerben oder Sportwettkämpfen, wie das von Delphi zum Beispiel, dann mit so einem geflochtenen Siegeskranz ehrten. Das kennen wir vielleicht aus Filmen oder aus Büchern, dass zum Beispiel Julius Caesar gerne einen Lorbeerkranz auf dem Kopf trug und damit eigentlich zum Ausdruck bringen wollte: Ich bin hier der Sieger und der Herrscher. Ganz in diesem Sinne: Ich kam, ich sah, ich siegte. Es war also damals nicht ungewöhnlich, aus Zweigen einen Kranz zu flechten, der als Krone dann diente. Ungewöhnlich war allerdings, eine Krone aus Dornen zu flechten. Aber für den Zweck, den die Soldaten eigentlich verfolgten, waren die Dornen perfekt. Sie wollten doch, dass diese Krone ein Spottsymbol sei. Ein verächtliches Gegenteil des Siegeskranzes. Hier ist einer, der gekrönt wird zum Sieger und zum Herrscher. Und ich kann mir vorstellen, wie belustigend diese Krönung für diese Soldaten war. Und so pressten sie diese Dornenkrone auf den Kopf Jesu. Und die spitzen Dornen, sie bohrten sich in das Haupt unseres Herrn. Blut floss über seine Stirn, in sein Gesicht. Und nachdem sie ihm diesen Purpurmantel anlegten, da stellten sich diese Soldaten vor ihm, sie spotteten: Es lebe der König der Juden! Und dann schlugen sie ihm auch noch ins Gesicht. Und während diese ganze Tortur vor sich geht, geht Pilatus hinaus und sagt dem Volk ein zweites Mal, dass er eigentlich keine Schuld an Jesus findet. Und dann wird auch Jesus herausgeführt vor das Volk. Kann das Jesus sein? Wird vielleicht jemand damals gedacht oder vielleicht geflüstert haben. Die Hände, die einst heilten, sie sind gebunden. Das Haupt, das sich über Kranke beugte, es ist zerschunden. Das Gesicht, das sich zum Himmel wandte und Gott dankte, bevor Jesus Tausende von ihnen satt machte, es ist blutüberströmt. Ja, er ist's. Mit einer Dornenkrone gekrönt und einem Purpurmantel umhängt, steht er da, Jesus von Nazareth. Und dann schreit Pilatus diese Worte: Ecco homo, seht, welch ein Mensch. Und die Ausleger, sie sind sich unsicher, wie man eigentlich diesen Satz jetzt genau verstehen soll. Ist er spöttisch gemeint? Will er damit über die jüdischen Unabhängigkeitsbestrebungen spotten? Wie meint er es? Ich persönlich, ich verstehe diese Aussage so, als würde Pilatus sagen: Das ist doch kein König, den Rom irgendwie fürchten müsste. Diese arme Kreatur, die gefährdet doch niemanden. Lassen wir ihn doch einfach nach dieser Prügelstrafe frei. Seht diesen Mann einfach an. Ecco homo. Könnt ihr es nicht sehen? Auf seinem Kopf Das sind doch einfach nur jüdische Dornen. Aber die Hohepriester und die Tempeldiener, die werden nicht umgestimmt. Sie empfinden kein Mitleid, ganz im Gegenteil, sie schreien, wir haben es gelesen, aus voller Kehle, kreuzige ihn. Und der Mob, er stimmt ein in den gleichen Rhythmus, kreuzigt ihn. Und wir kennen die Geschichte, Pilatus, er schwenkt um, er fürchtet um seinen Ruf. Er will nicht in Rom in Ungnade fallen, einen Mann freigelassen zu haben, der vor sich behauptet, ein König zu sein. Seht, das ist euer König, sagt er. Und er übergibt Jesus an die Soldaten, damit sie ihn kreuzigen. Und es scheint, der Mob hat gewonnen. Aber Jesus, er ist gerade dabei zu siegen. Und im Zusammenhang mit der Dornenkrone erinnern wir uns vielleicht auch, dass Gott nach dem Sündenfall, nachdem der Mensch sich von Gott weggewendet hatte, emanzipiert leben wollte, wie Gott sein wollte, dass Gott die Erde verfluchte mit Dornen und Disteln. Nichts mehr sollte so sein wie früher. Dornen und Disteln und manchmal auch Viren werden die Arbeit des Menschen erschweren. Und nun trägt der Sohn Gottes diesen Fluch auf seinem Haupt. Warum? Um diese verfluchte Welt zu erlösen. Um die Möglichkeit zu schaffen zur Neuschöpfung. Wir sündige Menschen, die das Reich der Dornen auf sein Haupt gebracht haben. Wir konnten uns selbst nicht helfen. Aber Gott sei gedankt. Der eine, der diese Dornenkrone trug, er hat den Fluch besiegt. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, er schreibt Folgendes in Kapitel 2, Vers 9. Eines jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade alle Menschen der Weg der Rettung offensteht. Jesus hat also die Dornenkrone getragen, um für meine und deine Sünden zu sühnen. Er hat sie getragen zu unserer Erlösung, zu unserer Errettung. Der Weg der Rettung steht offen. Für jeden, der erkennt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der, der für meine Schuld, für meine Sünde an jenem ersten Karfreitag sein Leben als Opfer dahingegeben hat. Und wenn er wiederkommt, wir Christen glauben, Jesus wird wiederkommen, wenn er wiederkommen wird am Ende der Zeit. So lesen wir in Offenbarung 19, Vers 12, dass er auf seinem Haupt viele Kronen tragen wird. Und ich kann nur hoffen und beten, dass manche dieser Kronen meine und deine Kronen sind. Denn als erlöste Menschen, als Christen, sind wir Königskinder. Wir haben auch eine Krone empfangen. Unser Erlöser erhält für uns, die wir ihn lieben, die wir ihm vertrauen, Vertrauen, die wir auf ihn warten, die Krone der Gerechtigkeit bereit. So schreibt es Paulus im 2. Timotheusbrief. Aber wie können wir unserem König mehr ehren, als wenn wir ihm die Krone der Gerechtigkeit, die er uns geschenkt hat durch seinen Tod, wieder zurückgeben, sie ihm sozusagen anbetend zu Füßen legen und sagen, mit allen Kronen krönt das Lamm auf Gottes Thron. Er allein ist würdig. Er ist unser König. Ihm allein gebührt alle Ehre. Das ist der Augenblick, nachdem ich mich tief in meinem Herzen immer wieder sehne. Lasst uns also anbetend diese alte Glaubenshymne singen. Mit allen Kronen krönt das Lamm auf Gottes Thron. Lieber Herr, wir haben gerade gesungen, wir legen unsere Kronen vor deinem Thron nieder und wir beugen uns vor dir, weil du allein würdig bist, alle Ehre und allen Ruhm zu empfangen. Du hast uns zu dir gezogen und uns zu deinem Eigentum gemacht. Herr, du erfreust dich an uns. Du hast uns erlöst, damit wir dich, Jesus, den Auferstandenen, anbeten. Und wir erheben unsere Hände zu dir. Wir müssen uns nicht mehr zu fürchten. Jesus Christus, wir möchten dir unser Leben als Opfer hingeben, in dem Bewusstsein, dass es ein Geschenk ist. Du hast auch dein Leben für uns hingegeben, damit wir mit dir und in dir leben können. Nur du bist würdig, allen Lob zu empfangen. Du bist heilig. Jesus, unser Meister und Erlöser. Ich lade euch ein, einfach zu Hause ein paar Augenblicke der Stille im Gebet jetzt zu haben und mit eurem Herzen unseren König anzubeten.
Siehst du das Lamm in jener Nacht, sein Blut am Türen angebracht, es rettet vor des Todes Hand, das Volk kann ziehen in neues Land. So makellos.
Siehst du das Lamm dort an dem Kreuz, bezahlt den höchsten Liebespreis? Es trägt die Last der ganzen Welt, von Leid und Schmerzen ganz entstellt. Das Lamm wird auf den Thron. Der Vater gibt die Macht dem Sohn. Im Würdig ist allein nur er. Die Völker singen heilig her. Wir beten
Wir erinnern uns beim Mahl des Herrn an den Opfertod Jesu am Kreuz und seine triumphale Auferstehung. Wir essen von dem Brot und wir bezeugen, dass Jesus das wahre Brot des Lebens ist. Und während wir dieses Brot zu uns nehmen, bekennen wir, Jesus Christus lebt in uns. Er lebt in mir. Und wir bekennen, dass wir zu ihm gehören, weil wir die Versöhnung durch seinen Tod am Kreuz angenommen haben. Auf diese Weise verkündigen wir, dass wir Jesus Christus vertrauen, dass wir ihn lieb haben, ja, dass er unser persönlicher Herr und Heiland, unser König und Hirte ist. Das Abendmahl hat also nur für diejenigen wirklich eine Bedeutung, die eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Jeder, der also mit Gott und den Menschen im Reinen ist, der ist vom Wort Gottes her herzlich eingeladen, am Tisch des Herrn teilzunehmen. Das Abendmahl ist aber nicht nur ein Erinnerungsmahl, sondern auch ein Gemeinschaftsmahl. Wenn wir Brot und Wein oder Saft, Traubensaft, zu uns nehmen, denken wir auch daran, dass wir in Christus verbunden sind mit allen Christen weltweit. Das Brot ist ein Bild des Leibes Christi, der aus allen wahren Gläubigen besteht. Und zugleich ist das Mahl auch ein Hoffnungsmahl. Wir essen von dem Brot und wir trinken von dem Kelch. Und das löst in uns eine Vorfreude auf das himmlische Hochzeitsmahl. Auf die Zeit, wenn wir in Gottes Reich mit Christus, unserem Herrn, und allen Gläubigen einmal das Mahl feiern werden. Ich möchte ein Dankgebet sprechen. Lieber Jesus Christus, danke für dieses Mahl, das du eingesetzt hast und dass wir in Erinnerung an deinen Opfertod feiern dürfen. Danke, dass wir durch deinen Tod und durch deine Auferstehung neues Leben bekommen haben. Danke, dass wir in dir miteinander verbunden sind und auch mit einer weltweiten Gemeinde, die dein Leib ist. Amen. Dürft gerne auch an den Tisch kommen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er Brot, dankte, brach es und gab es den Jüngern und sagte: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das immer wieder, um euch an mich zu erinnern. Jesu Leib für dich gebrochen. Jesu Leib für dich gebrochen. Ebenso nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch, er steht für den neuen Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, dass wir durch dein Blut reingewaschen sind von aller Sünde. Und wir danken dir, dass wir in dem neuen Bund leben dürfen, den du besiegelt hast. Wir danken dir, dass du uns eine neue Reinheit, eine neue Identität in Christus, eine neue Veranlagung durch deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Und wir rühmen deine Gnade und preisen die Macht deines vergossenen Blutes. Jesu Blut für dich vergossen. Lasst uns noch das Gebet unseres Herrn miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wenn ich hier vor dir stehe, deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine Liebe. Du nimmst mich in deine Arme, Friede hüllt mich ein für immer. Ich tauch ein ins Gnade. Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an. Deine Liebe. Meine Augen zu dir, Herr, ist alles so wunderschön. Hier bei dir bin ich sicher, deine Herrlichkeit ergreift mich, du nur bist mein Zufluchtsort. Du wächst mich auf. Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an. So weit und
ich bete um dich, ruf, ich will dich kennen, Herr. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an. Deine Liebe an.
Wir haben an diesem Karfreitag an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus gedacht. Übermorgen feiern wir seine triumphale Auferstehung. Das Osterfest, es steht vor der Tür. Und ich möchte euch herzlich einladen zu unserem Online-Auferstehungsgottesdienst am Sonntag 10 Uhr. Und bis dahin stellen wir uns unter Gottes Segen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich wünsche euch ein ruhiges, ein besinnliches Wochenende. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen.